Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um eine Waffe, die oft völlig missverstanden wird. Den Flanschenkolben.
Stimmt. Streitkolben, Morgensterne, Flanschenkolben. Die meisten denken sofort, das sind doch die Panzerknacker. Die Waffen, mit denen Ritter Plattenrüstung zertrümmert haben. Oder?
Das ist zumindest das Bild, das man im Kopf hat. So ein massiver Metallkopf, der alles platt macht.
Und genau da liegt das Problem. Diese Vorstellung ist, sie ist nicht ganz falsch, aber sie erzählt nur einen kleinen Teil der Geschichte. Heute wollen wir mal aufräumen mit ein paar Mythen und schauen, was wirklich hinter diesen Waffen steckt.
Dann fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wie alt sind Keulen eigentlich als Waffenform?
Oh, uralt. Wir reden hier von den absolut ältesten Waffen der Menschheit überhaupt. Keulen reichen bis in die Vorgeschichte zurück. Und ich meine damit nicht das Mittelalter, sondern wirklich die Steinzeit. Vor Hunderttausenden von Jahren.
Das ist ja, also praktisch seit es Menschen gibt, gibt es auch Keulen.
Und das ist kein Zufall. Die Keule ist so universell, weil sie so genial einfach ist. Du nimmst einen Stock, verstärkst ein Ende, fertig. Du brauchst keine Metallurgie, keine Spezialwerkzeuge, nur das, was du vor Ort findest. Hartholz, Stein, Knochen.
Kein Wunder also, dass praktisch jede Kultur auf der Welt irgendeine Form von Keule entwickelt hat. Von den Wikingern bis zu den
Ägyptern. Und da wird's interessant. Die alten Ägypter hatten schon vor über 5000 Jahren richtig ausgefeilte Keulen. Die waren nicht mehr nur grobe Holzprügel.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Also, die hatten separate Schäfte und Köpfe aus verschiedenen Materialien. Das ist wie ein modulares System, könnte man sagen. Stein, Kupfer, später Bronze, je nachdem, was verfügbar war. Die Narma-Palette zeigt zum Beispiel den Pharao mit einer Keule als Herrschaftssymbol.
Das heißt, Keulen waren nicht nur Waffen für einfache Krieger?
Überhaupt nicht. Sie waren Statussymbole, Zeichen von Macht und Autorität. Aber gleichzeitig eben auch brutale, effektive Werkzeuge. Das verdickte Ende, egal ob Stein oder Metall, maximiert die Energie beim Aufprall. Physikalisch eigentlich ganz simpel, aber extrem wirkungsvoll.
Und dann hat sich das weiterentwickelt zu
Streitkolben, Morgensternen, Flanschenkolben. Richtig. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Designs immer spezialisierter. Metallköpfe mit Flanschen, also diesen hervorstehenden Rippen, oder auch Kettenpflege, wobei die stachelige Kettenkugel historisch selten war, nicht so, wie man sich den Morgenstern oft vorstellt.
Aber warum diese Spezialisierung, wenn die einfache Keule schon so effektiv war?
Das ist die spannende Frage. Im 15. und 16. Jahrhundert waren Streitkolben weit verbreitet, das stimmt. Aber, und jetzt kommt der Teil, der viele überrascht, sie waren nicht die bevorzugte Waffe gegen Plattenrüstungen.
Moment, aber ist das nicht genau das, wofür sie berühmt sind?
Tja, und eben das ist der Mythos, den wir heute zerlegen werden. Die Panzerknacker-Theorie, wie ich sie nenne, die klingt logisch, aber die historische Realität sah anders aus.
Okay, jetzt bin ich wirklich neugierig. Wofür wurden sie dann wirklich verwendet?
Das hat mit Kavallerie zu tun, mit der Entwicklung von Rüstungen und damit, gegen wen man eigentlich kämpfte. Aber da müssen wir gleich etwas tiefer einsteigen.
Dann lass uns genau das machen. Die klassische Hollywood-Vorstellung vom Ritter, der mit der Keule auf Plattenpanzer eindrischt, stimmt die überhaupt?
Kurze Antwort: Nicht so, wie man denkt. Die lange Antwort ist deutlich interessanter. Steigen wir also tiefer in diese Panzerknacker-Frage ein. Wie wirkungsvoll waren Flanschenkolben denn nun wirklich gegen Plattenrüstung?
Das ist ja das typische Bild, das man aus Filmen und Spielen kennt. Der Ritter mit der Keule, der auf den Plattenpanzer eindrischt.
Und genau dieses Bild ist, naja, es ist größtenteils falsch. Die historische Realität sieht anders aus. Gegen volle Plattenrüstung hatten andere Waffen wie Kriegshammer oder Hellebarden oft Vorteile. Streitkolben wurden aber durchaus eingesetzt und konnten ordentlich Wuchtschaden verursachen.
Moment, ernsthaft? Aber das widerspricht ja allem, was man so hört.
Ich weiß, aber schauen wir uns an, warum das so ist. Europäische Plattenharnische waren konstruktionsbedingt geradezu darauf ausgelegt, Wuchtwaffen abzuwehren. Und das liegt vor allem an einer Sache: der Form.
An der Form? Nicht an der Dicke des Metalls?
Beides spielt zusammen. Die Platten waren bei Feldharnischen typischerweise so 1 bis 1,5 Millimeter stark, an der Brust oft etwas mehr, bei Turnierharnischen sogar 3 bis 5 Millimeter. Arme und Beine eher bei 1,5. Aber der eigentliche Trick sind die gewölbten Flächen.
Also wenn ein Schlag auf eine...
Gewölbt, ja. Dann wird er nicht direkt absorbiert, sondern abgeleitet. Die Energie verteilt sich über eine viel größere Fläche. Bei Kettenrüstung ohne ordentliche Polsterung geht mehr Wucht in den Körper. Mit einem guten Gambeson drunter wird einiges abgefangen, aber stumpfe Treffer bleiben gefährlich. Bei einer Plattenrüstung wird sie quasi zerstreut.
Oh, das macht Sinn. Wie bei einem Auto, wo die Knautschzone die Energie verteilt.
Das ist ein guter Vergleich, ja. Nur, dass die Platte zusätzlich noch ablenkt, statt nur zu verteilen. Ein Keulenschlag auf einen Brustpanzer oder Schulterstück rutscht oft einfach ab.
Aber Ritter haben trotzdem Keulen verwendet, oder?
Absolut. Im 14. bis 16., nein, warte, im späten 14. bis ins 16. Jahrhundert haben hochrangige Kämpfer durchaus Keulen geführt. Aber eben nicht als bevorzugte Waffe gegen Plattenpanzer. Das ist der entscheidende Unterschied.
Wofür dann?
Gegner mit anderer Rüstung, Kettenhemd, Lamellenrüstung, da waren Keulen verheerend. Gegen Pferde, zum Desorientieren, als robuste Backup-Waffe. Aber gegen volle Plattenrüstung, da gab es bessere Optionen.
Also ist der ganze Mythos einfach Quatsch?
Nicht Quatsch, aber stark vereinfacht. Wenn man draufhaut, wie in einem Videospiel, passiert bei einer guten Platte erstmal wenig. Das Metall dellt vielleicht, der Träger spürt den Schlag. Kampfunfähig machen ist echt schwierig, aber mit einem guten Treffer, gerade am Kopf, durchaus möglich.
Was auch erklärt, warum Schwerter nicht einfach durch Keulen ersetzt wurden.
Das bestätigen auch die Quellen. Keulen und Schwerter wurden parallel verwendet, nicht als Ersatz füreinander. In Kunstwerken aus dieser Zeit sieht man häufig Personen, die mit beiden Waffen bewaffnet sind.
Beide gleichzeitig? Also Schwert und Keule?
Nicht unbedingt gleichzeitig in der Hand, aber beide am Körper oder am Sattel. Sie hatten komplementäre Rollen. Das Schwert für Präzision, für Schnitte, für gepanzerte Lücken. Die Keule für...
Für andere Situationen.
Für andere Gegner, ja. Und als Backup. Darauf kommen wir noch.
Aber warum hält sich dann dieser Mythos so hartnäckig? Ich meine, jeder glaubt das mit den Panzerknackern.
Film und Fernsehen, würde ich sagen. Dazu Videospiele. Da braucht man einfache Kategorien. Schwert gegen Stoff, Keule gegen Platte. Klingt logisch, ist eingängig, aber eben stark vereinfacht.
Die Realität war also komplizierter.
Die Realität war immer komplizierter. Eine Wuchtwaffe wie die Keule konnte gegen Plattenrüstung durchaus Prellung oder sogar Knochenbrüche verursachen, aber nur bei extremer Kraft und an der richtigen Stelle. Und selbst dann stand der Gegner meist noch.
Während er mit dem Schwert auf die Lücken ziehen konnte.
Das trifft es. Die gepanzerten Schwachstellen, Achseln, Innenseite der Ellbogen, Visier, da half ein präzises Schwert mehr als eine wuchtige Keule. Die Wirkung gegen vollständig gepanzerte Gegner war einfach begrenzt.
Das verändert das ganze Bild, das ich von mittelalterlichen Kämpfen hatte.
Und deswegen ist es so wichtig, mit diesen Mythen aufzuräumen. Der Flanschenkolben hatte seinen Platz im Arsenal, aber einen anderen, als wir oft denken. Jetzt wird es praktisch. Wenn die Keule nicht der Panzerknacker war, wofür wurde sie dann wirklich eingesetzt?
Du hast ja angedeutet, dass es mit Kavallerie zu tun hat.
Die Kavallerie ist der Schlüssel. Berittene Kämpfer führten Keulen als Zweitwaffe mit. Also nach der Lanze und...
Und dem Schwert? Also erst Lanze, dann Schwert, dann Keule?
So ungefähr, ja. Wobei das variierte. Lanze für den Anritt, danach Seitenwaffen wie Schwert, Kolben oder Hammer. Die Keule war oft eine robuste Reserve.
Reserve wofür?
Gegen das größte Problem im Kampf. Schwerter konnten beschädigt werden, verbiegen, Kanten absplittern oder im Extremfall sogar brechen. Ein harter Schlag gegen eine Rüstungskante, ein unglücklicher Winkel und plötzlich hast du eine unbrauchbare Waffe in der Hand.
Und dann sitzt du auf dem Pferd, mitten im Getümmel, ohne Waffe.
Exakt dieses Szenario. Keulen hingegen waren extrem robust. Ein massiver Metallkopf auf einem verstärkten Schaft. Der Kopf hielt praktisch ewig, nur der Schaft musste manchmal ersetzt werden. Die Haltbarkeit war ihr größter Vorteil.
Das macht Sinn. Aber wie hat man die Keule eigentlich mitgeführt? Die Dinger sind ja nicht gerade leicht.
Und genau da kommt der clevere Teil. Zu Fuß wäre eine Flankenkeule tatsächlich unpraktisch. Das Gewicht, die Unbequemlichkeit. Fußsoldaten hätten eher eine Hellebarde genommen, einen Speer, vielleicht eine Gläfe. Wobei Streitkolben schon bei der Infanterie vorkamen. Eher bei Bauernaufständen als bei regulären Truppen. Aber die Flankenkeule war wirklich primär fürs Pferd gedacht. Mit Schwert und Dolch als Backup.
Aber zu Pferd?
Zu Pferd ändert sich alles. Die Keule hing einfach am Sattel. Das Pferd trug das Gewicht, nicht der Reiter. Du musstest sie nicht am Gürtel schleppen oder in der Hand halten.
Ah, das ist wirklich clever. Also praktisch wie ein Werkzeugkasten am Fahrrad?
So ähnlich, ja. Immer dabei, immer griffbereit, aber kein Ballast während der Fahrt. Und wenn das Schwert versagte, greifst du einfach runter und hast sofort eine funktionsfähige Waffe.
Wie schwer waren diese Keulen dann ungefähr?
Das variierte natürlich, aber typische Exemplare lagen so bei 1 bis 1,5 Kilo. Schwerere Varianten auch mal bei 2 Kilo. Klingt nicht nach viel, aber am Gürtel über Stunden getragen, das spürst du. Am Sattel? Kein Problem.
Und im Kampf selbst? Was machte die Keule zu Pferd so effektiv?
3 Faktoren. Der Schwerpunkt am Kopf erzeugt Schwung. Die Geschwindigkeit des Pferdes addiert sich dazu. Und beim Schlag von oben kommt noch die Schwerkraft hinzu. Das ergibt zusammen eine massive Wucht.
Das heißt, der Reiter muss gar nicht so viel Kraft aufwenden.
Die Physik macht die Arbeit. Du lenkst im Grunde nur die Energie, die schon da ist. Ein berittener Kämpfer mit Keule gegen einen Fußsoldaten, das ist ein erheblicher Vorteil.
Und gegen andere Reiter?
Auch da. Die Kombination aus Pferdegeschwindigkeit und Keulenmasse ermöglichte wuchtige Schläge. Und taktisch war es durchaus üblich, im Kavalleriekampf nicht nur den Gegner anzugreifen, sondern auch
das Pferd.
Das Pferd. Wenn du das Pferd triffst, störst du die Kontrolle und Kampfkraft des Gegners komplett. Schwerter waren aufgrund der Größe und Muskelmasse der Tiere weniger effektiv. Aber eine Keule konnte ein gepanzertes Pferd zumindest desorientieren.
Das klingt brutal, aber aus taktischer Sicht nachvollziehbar.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Krieg war brutal. Und die Männer, die diese Taktiken entwickelten, dachten praktisch. Wenn dein Gegner vom Pferd fällt, hast du gewonnen, egal wie gut seine Rüstung ist.
Also war die Keule weniger eine Primärwaffe und mehr ein taktisches Werkzeug?
Das trifft es gut. Eine zuverlässige Option für den Moment, wenn alles andere versagt oder ungeeignet ist. Robust, immer verfügbar und in den richtigen Situationen absolut verheerend.
Das verändert die Wahrnehmung komplett. Keine Panzerknacker-Fantasie, sondern praktische Kavallerietaktik.
Die Realität ist oft weniger dramatisch als der Mythos, aber dafür umso interessanter. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der das ganze Bild nochmal verschiebt. Denn wenn Keulen gegen europäische Plattenrüstung nicht so effektiv waren, warum wurden sie dann so intensiv genutzt?
Das frage ich mich auch. Irgendwas muss ja dahinter stecken.
Die Antwort liegt in den Rüstungen. Keulen waren extrem effektiv gegen Ringelpanzer und Lamellenrüstungen und die waren in vielen Regionen der Welt der Standard.
Also außerhalb Europas.
Nicht nur, aber vor allem. Die Kraft eines Keulenschlags überträgt sich bei Ketten- oder Lamellenrüstung viel direkter als bei Plattenrüstung. Da gibt es keine gewölbten Flächen, die den Schlag ableiten.
Das heißt, wenn jemand mit Kettenhemd getroffen wurde,
dann ging die volle Wucht durch. Ein Keulenschlag auf die Schulter konnte das Schlüsselbein brechen. Auf den Arm, Ober- oder Unterarm gebrochen. Auf die Rippen, sofortige Kampfunfähigkeit.
Das klingt verheerend.
War es auch. Besonders, wenn unter der Rüstung nur dünne Polsterung oder normale Kleidung getragen wurde. Und jetzt wird's spannend. Welche Kulturen nutzten primär Ketten- und Lamellenrüstungen?
Die östlichen Reiche?
Die Mamluken in Ägypten und der Levante, die Perser, die Osmanen, die Inder, die Tataren, bei deren Kavallerie waren Keulen weit verbreitet, vom Sattel aus ideal gegen Ketten- und Lamellenrüstungen.
Dann wird auch klar, warum europäische Plattenrüstungen so einen Vorteil darstellten. Die boten enormen Schutz gegen Keulen.
Und genau das macht den regionalen Kontext so wichtig. Deutsche Ritter zum Beispiel, für die waren Keulen besonders nützlich, wenn sie gegen Tataren oder osmanische Truppen kämpften. Die trugen Kettenrüstung, die zwar gut gegen Schwertstiche schützte,
aber nicht gegen stumpfe Gewalt.
Exakt. Das Kettengeflecht hielt Klingen auf, aber ein Keulenschlag, der ging durch.
Also war die Keule eine Art spezialisierte Waffe gegen bestimmte Gegner?
So könnte man es sagen, ja. Und es gab noch eine interessante Theorie, die in der Kampfkunst- und Reenactment-Szene herumgeistert. Nämlich, dass man mit Keulen gezielt Schwerter zerbrechen konnte. In den historischen Quellen findet sich das aber nicht.
Moment, die Schwerter? Die Keulen haben Schwerter zerbrochen?
Die Idee klingt erstmal logisch. Ein gezielter Schlag auf die Klinge und das Schwert ist beschädigt. Aber in der Praxis? Extrem schwierig. Eine gute Klinge bricht nicht einfach so. Trotzdem zeigt's, wie vielseitig man über den Keuleneinsatz nachgedacht hat.
Das ist ein Einsatzzweck, an den ich nie gedacht hätte.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Keulen waren nicht nur Tötungswaffen.
Sondern?
Werkzeuge zur Gefangennahme. Mit einer Keule konnte man Gegner niederzwingen, wobei die gezielte Gefangennahme eher durch Kontrolle und Entwaffnung gelang als durch sanftes Bewusstlosschlagen. Ein Treffer am Kopf war immer riskant.
Das macht bei hochrangigen Gefangenen natürlich Sinn. Lösegeld war im Mittelalter ein
riesiges Geschäft. Ein lebender Ritter oder Adliger war wesentlich mehr wert als ein Toter. Mit einer Keule konntest du jemanden ausschalten, ohne ihn umzubringen.
Und dann später für seine Freilassung kassieren.
Richtig. Es war eine pragmatische Überlegung. Keulen boten diese Option, die ein Schwert oder eine Lanze nicht so einfach bieten konnten.
Das wirft ein ganz neues Licht auf diese Waffen. Nicht nur stumpfe Brutalität, sondern auch taktisches Kalkül.
Die mittelalterlichen Krieger waren keine Barbaren. Sie dachten strategisch. Und die Keule war ein Werkzeug in diesem strategischen Arsenal. Effektiv gegen bestimmte Rüstungen, praktisch für die Gefangennahme und je nach Region absolut unverzichtbar.
Ach, das rückt so vieles ins rechte Licht. Warum die Waffe in manchen Kulturen allgegenwärtig war und in anderen eher selten.
Der Kontext macht den Unterschied. Eine Waffe ist immer nur so gut wie die Situation, in der sie eingesetzt wird. Es gibt noch einen Aspekt des Flanschenkolbens, den wir nicht vergessen dürfen. Neben dem praktischen Nutzen hatten Keulen auch eine symbolische Bedeutung.
Symbolisch? Inwiefern?
Keulen symbolisierten im Laufe der Geschichte Macht und Autorität. Sie wurden mit Gerechtigkeit und Königtum in Verbindung gebracht. Im Mittelalter waren aufwendig gestaltete Keulen echte Statussymbole.
Also nicht nur Waffen, sondern auch Prestigeobjekte.
Die Designs waren teilweise extrem kostspielig. Verzierungen, Gravuren, edle Materialien. Alles, um den Reichtum und die soziale Stellung des Besitzers zu zeigen. Deutsche Feldmarschälle trugen später Marschallstäbe, Zepter. Die knüpfen symbolisch an die Keule als Machtzeichen an. Auch wenn sie funktional was ganz anderes sind.
Marschallstäbe, das ist mir nie aufgefallen, aber das macht total Sinn.
Die Tradition der Keule als Machtsymbol zieht sich durch die Jahrhunderte. In der mittelalterlichen Kunst sieht man Personen oft mit Schwert und Keule dargestellt. Und die Keule war dabei nicht unbedingt wegen ihrer Kampfeffizienz gewählt, sondern als Autoritätssymbol.
Ah, jetzt verstehe ich. Wenn man in Museen diese prunkvollen Exemplare sieht, die waren wohl nie für den echten Kampf gedacht.
Viele davon nicht, nein. Obwohl sie theoretisch funktioniert hätten. Es gab da eine interessante Entwicklung im 16. Jahrhundert.
Was passierte da?
Mit der Einführung von Schießpulver und Artillerie veränderten sich die Schlachtfelder komplett. Schwere Rüstungen wurden seltener, weil...
Weil sie gegen Kugeln sowieso nicht mehr halfen?
Unter anderem. Fußsoldaten im 16. Jahrhundert trugen deutlich weniger Rüstung als vorher. Und das führte zu etwas Überraschendem. Einer Wiederbelebung des Streitkolbens.
Die Keule kam zurück?
Besonders für die Kavallerie in bestimmten europäischen Regionen. Wenn die Gegner weniger Plattenrüstung tragen, werden Keulen plötzlich wieder sehr effektiv. Viele Museumsexemplare stammen genau aus dieser Zeit.
Das ist faszinierend. Die Waffe hatte also mehrere Blütezeiten, je nach Schlachtfeldbedingungen.
Und das ist die Erkenntnis, mit der wir heute schließen sollten. Der Flanschenkolben war
weder die Wunderwaffe, die Plattenrüstungen zertrümmert hat, noch war sie nutzlos.
Exakt. Er hatte seinen spezifischen Platz im Arsenal. Effektiv gegen bestimmte Rüstungstypen, praktisch als Kavallerie-Zweitwaffe, wichtig als Statussymbol.
Und wenn man das alles zusammenfasst? Die Keule war eigentlich ein, ein Spezialist statt ein Allrounder?
Das trifft es perfekt. Kein Ersatz fürs Schwert, aber eine sinnvolle Ergänzung unter den richtigen Umständen.
Eine wirklich wichtige Unterscheidung, die man so selten hört.
Und das beweist wieder, Geschichte schlägt Hollywood.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Wenn euch das Thema gefallen hat, Auf battlemerchant.com gibt es nicht nur ein umfangreiches Sortiment rund um historische Waffen und Ausrüstung, sondern auch den Blog mit vielen weiteren spannenden Themen für historisch Interessierte.
Schaut gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.